Es ist so schön, etwas zu hören, das wohltut. Und ich habe nicht den Geist des Widerspruchs. Das wisst ihr alle. Aber es gibt wirklich Nachfolger. Aber Nachfolger Jesu Christi. Nicht Nachfolger irgendeines Menschen oder eines Mannes, sondern jedermann Gottes im gesamten Neuen Testament hat auf Jesus Christus hingewiesen.
Amen.
Schon Johannes hat von sich selber weggewiesen und hat gesagt, ich muss abnehmen,
ja.
Er muss zunehmen.
Amen.
Er hat direkt auf den Herrn, auf das Lamm Gottes gezeigt und gesagt, sehet, das ist Gottes Lamm.
Ja.
Johannes sagte nicht, folget mir, und Petrus sagte auch nicht, folget mir, aber Jesus sagte, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir so nach.
Amen.
Also, und wenn Paulus an der einen Stelle sagt, folget mir nach, gleich wie ich Christo nachfolge, dann haben alle Männer Gottes dazu aufgerufen, dem Herrn Jesus im Gehorsam und im Glauben zu folgen und zu dienen und sonst nichts. Mit allem anderen wollen wir uns gar nicht befassen. Dafür ist uns die Zeit wirklich zu schade. Wahrlich, sie kommen von Ost und West, sie kommen von Süd und Nord. Das Ende ist noch nicht ganz da. Es wird herrlich werden. Gott hat Großes vor mit seinem Volke. Es sind so kostbare Gedanken schon geäußert worden. Ich möchte mich nur ganz kurz anschließen. Aus 2. Korinther, dem 6. Kapitel, 2. Korinther, 6. Kapitel, von Vers 16 bis Kapitel 7, Vers 1. Wie verträgt sich der Tempel Gottes mit den Götzen? Wir sind ja doch der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich werde unter ihnen wohnen und wandeln. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und jetzt kommt die Begründung. Darum geht aus ihrer Mitte hinweg und sondert euch ab, gebietet der Herr, und rühret nichts Unreines an. So will ich euch aufnehmen. Und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, sagt oder spricht der Herr, der Allmächtige. Da wir nun solche Verheißungen haben, Geliebte, wollen wir uns von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes reinigen und völlige Heiligung bei uns schaffen in der Furcht Gottes. Das ist nicht nur ein kostbarer Gedanke, das soll Realität werden. Und auch das ist schon zum Ausdruck gebracht worden, wie es im Hebräerbrief geschrieben steht von unserem Herrn und Erlöser. In Hebräer Kapitel 7 in Vers 7 steht, Verzeihung, Hebräer 10 Vers 7 steht, da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht über mich geschrieben, um deinen Willen zu tun, o Gott. Während er zu Anfang sagt, Schlacht und Speisopfer, Brand und Sündopfer hast du nicht gewollt und keinen Wohlgefallen an ihnen gehabt, obgleich diese Opfer doch dem Gesetz entsprechend dargebracht wurden, fährt er dann fort, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er hebt das Erste auf, um das Zweite dafür als gültig hinzustellen.
Amen.
Und höret, was in Vers 10 steht. Und aufgrund dieses Willens sind wir durch die Darbringung des Leibes Jesu Christi ein für alle Mal geheiligt. Ich hoffe, dass wir das Wort nicht nur so hören, sondern es tief in uns eindringen lassen. So wie der Ungehorsam des ersten Adam uns alle in den Fall mit hineingerissen hat, hoffnungslos verloren, so hat unser Herr, als der zweite Adam, durch seinen Gehorsam den absoluten Willen Gottes hier auf dieser Erde getan und hat dem Willen Gottes gemäß sein Leben als Opfer dahingegeben, um viele Söhne zur Herrlichkeit führen zu können. Er sagte nicht mein, sondern dein Wille geschehen. Er konnte ja nicht anders. Sicher war er Mensch, aber er war der Mensch Gottes. Er war dazu geboren und in diese Welt hineingekommen, um den Fall wieder gut zu machen, um die Brücke zu schlagen, um die Kluft zu überwinden, um uns mit Gott zu versöhnen. In der Buchrolle steht geschrieben über mich, deinen Willen zu tun, bin ich gekommen, o Gott. Schlacht- und Speisopfer hast du nicht gewollt, obwohl sie dem Gesetz entsprechend dargebracht wurden. Bitte, ich lese es noch einmal. Er fährt fort, Vers 9 und 10. Er fährt danach fort. Siehe, ich komme. Er kam zu einem Zweck. Siehe, ich komme. Und wozu ist er gekommen? Um deinen Willen zu tun. Wozu sind wir hier? Wozu sind wir wiedergeboren worden? Um Zeugnis für die Wahrheit abzulegen, um Gott zur Verfügung zu stehen, um den Willen Gottes durch uns geschehen zu lassen. Und ihr mögt auf mich oder andere schauen und sagen, wie kann der allmächtige Gott durch schwache Menschen seinen Willen auf dieser Erde tun? Macht euch keine Sorgen. Es kommt nicht auf das Gefäß an, sondern auf den Inhalt, der in diesem Gefäß ist. Und Gott vermag Gefäße zu seiner Ehre zu tun, herzurichten und solche Menschen aus uns zu machen, die seinen Willen tun. Ich habe vor kurzem die Geschichte Davids in einem Vers als eine Zusammenfassung gelesen und darin steht in etwas so, vielleicht finde ich sogar auf Anhieb, dass er in allem Gott nachgekommen ist, was der Herr ihm geboten hatte, das hat er alles getan. Und dann hebt er nur eine einzige Sache hervor, nämlich die mit dem Uria, als der David die Frau eines anderen genommen und dafür sorgte, dass dieser Mann den Tod gefunden hat. Aber alles andere war nach dem Willen Gottes. Wir als Menschen können es kaum begreifen, wenn wir das Leben eines solchen Mannes lesen. Ihr seid sicherlich neugierig, wo es steht. Ich habe es mir nicht gemerkt, aber wenn ich ein bisschen blättere, dann werde ich es schon finden, steht unten rechts bei mir. Aber ihr könnt ja alle in der Schrift nachlesen, das ist jetzt auch nicht unser Thema. Das Thema ist, deinen Willen zu tun, ist meine Lust. Deinen Willen zu tun, bin ich hier. Und wir haben es deutlich gehört. In den wenigen Worten ist viel zum Ausdruck gebracht worden. Der Herr hat sich einen Leib bereitet. Und dieser Leib ist die Gemeinde. Und ihr werdet sehen, selbst im Abendmahl, das Abendmahl wird einerseits auf Christus und andererseits auf die Gemeinde als Symbol verwendet. Ich kann sie schon jetzt vorlesen, obwohl ein wenig früh. In 1. Korinther, dem 10. Kapitel, wird nämlich das Abendmahl auf den Leib des Herrn, auf die Gemeinde gezielt beschrieben. 1. Korinther 10, von Vers 16. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft mit dem Blute Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft mit dem Leibe Christi? Aber hört gut zu, was im nächsten Vers steht. Weil es nun ein einziges Brot ist, sind wir trotz unserer Vielheit doch ein einziger Leib. Ein einziger Leib, denn wir alle teilen uns in das eine Brot. Auch darüber habe ich vor kurzem gelesen, wie eine Delegation seinerzeit aus Straßburg, aus Zürich, wie Zwingli und Luther und Schwenkfeld und wie sie alle zusammenkamen und über das Abendmahl gestritten haben. Ist es der Leib oder bedeutet es der Leib und hin und her? Ich wünschte wirklich, dass ich mit der Erkenntnis, die ich heute habe, anwesend gewesen wäre. Dann wär's wahrscheinlich besser ausgegangen. Aber wie dem auch sei, auch das ist geäußert worden. Es war nicht möglich, in den vergangenen Zeitaltern zu sehen, was wir sehen und zu hören, was wir hören. Dies sind die letzten Tage. Dies ist die Endzeit. Und Gott hat alle Geheimnisse seines Wortes offenbart und hat das, was nicht richtig gehandhabt wurde, in den rechten Stand zurückgebracht, damit er Wohlgefallen an seinem Volke haben kann. Schon im Alten Testament sagte Gott, nur an der Stätte, die ich erwählen werde und wo ich meinen Namen hintue, da werde ich mit euch Gemeinschaft haben. Auch das ist wichtig für das Neue Testament. Gott hat seinen Namen in Jesus Christus hineingelegt. Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Amen. Nur da, wo Gott sich offenbarte und seinen Namen hingelegt hat, da können wir Gott begegnen, da können wir Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten, nämlich im Namen Jesu Christi. Alles dieses ist uns wirklich durch Offenbarung von Gott geschenkt worden. Höret noch einmal, damit wir es nachher nicht noch wiederholt lesen müssen. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft mit dem Blute Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft mit dem Leibe Christi? Schaut, so wie Christus seinen Leib, der Tempel Gottes war, für uns dahingegeben hat und sein Leben aushauchte und sein Blut vergoss, so hat er sich durch Golgatha einen Leib, eine Gemeinde erkauft durch das teure und heilige Blut, als sein Leib, in dem er wohnen, in dem er wandeln, reden und wirken kann. Glaubt ihr das alle?
Amen.
Das ist Gottes heiliges Wort. Und so sind auch wir nicht hier, nur um hier zu sein. Auch der Gedanke war gut. Wir haben irdisch jeder seinen Leib. Aber nun müssen all diese Leiber, die wir irdisch haben als Tempel Gottes, zusammengefügt werden zu einem Leib Christi, der aus vielen Gliedern besteht. Und auch das lesen wir hier im Korintherbrief, 1. Korinther Kapitel 12, von Vers 12 steht, denn wie der Leib eine Einheit bildet, eine Einheit ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber trotz ihrer Vielheit einen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Ja, wie so ist es mit Christus? Christus ist das Haupt. Wir sind die Glieder. Und das Haupt bestimmt über die Glieder. Die Hand spricht nicht zum Fuß und der Fuß nicht zur Hand und so weiter, oder, sondern das Haupt dirigiert den ganzen Leib. Wenn Christus das Haupt der Gemeinde werden kann und dass alle wahrhaft Gläubigen ihm unterordnet sind und als Leib zusammengefügt wurden, dann wird die Sache funktionieren. Dann werden wir in die gleiche Richtung gehen. Dann werden wir glauben, wie die Schrift sagt. Und dann werden wir ein Herz und eine Seele sein. Nun zeigt uns auch die Schrift, wie das zusammengetauft werden in den Leib Christi geschieht. 1. Korinther 12, Vers 13. Denn durch einen Geist, sind wir alle durch die Taufe zu einem Leibe zusammengeschlossen worden. Wir mögen Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sein. Und wir sind alle mit einem Geist getränkt worden. So sagt es uns Gottes Wort. Ihr Lieben, wir hungern und dürsten tatsächlich danach, dass wir nicht nur als Einzelne zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren worden sind und dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen Wohnung genommen hat. Dafür danken wir Gott von ganzem Herzen. Aber jetzt möchten wir in den Dienst gestellt werden, nicht nur gläubig geworden sein, nicht nur gerettet worden sein, nicht nur Vergebung empfangen haben, nicht nur ewiges Leben geschenkt bekommen haben. Jetzt möchten wir für die letzte Runde, für die letzte Kraftoffenbarung Gottes als Leib Christi zusammengefügt werden, um in Funktion treten zu können. Einer allein kann gar nichts tun. Wir müssen alle, wie es hier die Schrift sagt, zu einem Leibe getauft werden. Manchmal hört man Brüder sagen, dass sie an den fünffachen Dienst glauben. Man hört andere Geschwister sagen, wir glauben, dass alle Geistesgaben da sein sollten. Ja, das glauben wir alle von Herzen. Nur wo ist es? Wo und wie wird es offenbar? Es nützt kein Reden über einen fünffachen Dienst. Wir wollen ihn sehen. Wir wollen ihn erleben. Gott hat in die Gemeinde gesetzt. Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten. Wir wollen ihren Dienst sehen, durch ihren Dienst auferbaut werden, wie geschrieben steht. Und genauso von den Geistesgaben. Gott hat sie in die Gemeinde gelegt. Ich lese es vor. 1. Korinther, Kapitel 12, von Vers 7. Jedem wird aber die Offenbarung des Geistes zum allgemeinen Besten verliehen. So wird dem einen durch den Geist Weisheitsrede verliehen. Nicht menschliche Weisheit, göttliche Weisheit. Amen. Zum Beispiel in Offenbarung 13 im letzten Vers steht, wer Weisheit hat oder Verstand hat, der rechne die Zahl aus und so weiter. Es geht heute um göttliche Weisheit, um göttliche Erkenntnis. Gott will seinen Weg mit seinem Volke haben. In den Tagen der Reformatoren war es Erkenntnis und dann wieder Erkenntnis. Und alle Erkenntnis, so schön und gut sie war und benötigt wurde, damit wir weiter aufbauen könnten. Aber jetzt leben wir nicht in der Zeit der Erkenntnis. Jetzt leben wir in der Zeit der Offenbarung. Amen. Der Offenbarung Jesu Christi. Ja. Der Offenbarung seines Wortes. Der Offenbarung seiner Geheimnisse. Dies ist eine ganz andere Zeit. Ja. Und so entsprechend der Zeit, in der wir leben, hat Gott uns nun eine Übersicht aus Gnaden geschenkt. Und ihr Lieben, wenn bis jetzt noch nicht alles geschehen ist, worauf wir warten und Gott verheißen hat, dann sind wir hundertprozentig davon überzeugt, dass er, der die Verheißung gegeben hat, treu ist. und dass er sie erfüllen wird. Amen. Natürlich nicht zu unserer Zeit, sondern zu seiner Zeit. Ich möchte, was die Verheißungen Gottes betrifft, ein Wort lesen aus 2. Korinther, dem 1. Kapitel. 2. Korinther, Kapitel 1, von Vers 18. Aber Gott ist Bürge dafür, dass unser Wort, das an euch ergeht, nicht Ja und Nein zugleich ist. Denn Gottes Sohn Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, nämlich durch mich und Silvanus und Timotheus, ist auch nicht Ja und Nein gewesen, sondern in ihm ist das Ja geschehen, denn alle Verheißungen Gottes, denn für alle Verheißungen Gottes liegt in ihm das Ja. Amen. Daher ist durch ihn auch das Amen erfolgt. Ja. Gott zur Verherrlichung. Amen. Durch uns. Wir sind einfach ein Teil des Reiches Gottes. Wir bilden den Leib des Herrn. Nur, wie schon zum Ausdruck gebracht wurde, es ist wirklich ganz wichtig, dass wir Gott schon danken für das, was er bereits getan hat. Für all die Gnadenerweisungen und nicht verzagen, wenn er gewisse Dinge noch nicht getan hat, weil vielleicht die Zeit dafür noch nicht ganz reif ist. Wenn ich jetzt fragen würde, wie viele glauben, dass Gott sie angenommen hat, dass ihre Sünden vergeben sind, ihre Schuld bedeckt ist und dass sie wiedergeboren wurden zu einem neuen Leben und mit Christus ein Erlebnis gemacht haben, dann würden alle Amen sagen. Stimmt's? Amen. Wenn ich natürlich fragen würde, wie viele sind schon durch den Geist in den Leib hineingetauft worden, um eine Aufgabe, einen Dienst zu übernehmen und dem Leibe Christi am Aufbau zu dienen, dann mag es ein wenig anders aussehen. Aber auch dafür habe ich ein Wort in der Schrift. Keine Ausrede, sondern eine Rede Gottes des Herrn. Zacharia, Kapitel 10, Vers 1. Zacharia, Kapitel 10, Vers 1. Bittet den Herrn um Regen zur Zeit des Spätregens und des Frühregens. Also zu zwei besonderen Zeiten. Zur Zeit des Frühregens und zur Zeit des Spätregens sollen wir Gott um Regen bitten. Denn hier steht's, der Herr ist es, der Gewitterwolken schafft und ihnen Regengüsse verleiht für jeglichen Pflanzenwuchs auf dem Felde und so weiter. Bittet den Herrn um Regen zur Zeit des Spätregens und des Frühregens. Wir hätten es genau andersrum formuliert. Wir hätten den Frühregen zuerst gesetzt und dann den Spätregen. Gott weiß genau, was er tut. Kommen wir hier zu 1. Korinther 12 zurück, von Vers 7. Jedem wird aber die Offenbarung des Geistes zum allgemeinen Besten verliehen. So wird dem einen durch den Geist Weisheitsrede verliehen, einem anderen Erkenntnisrede nach Maßgabe desselben Geistes, einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen Heilungsgaben in dem gleichen Geiste, einem anderen Verrichtung von Wundertaten, einem anderen Weissagung, einem anderen Unterscheidung der Geister, einem anderen mancherlei Arten von Zungenreden, einem anderen die Auslegung der Zungenreden. Höret jetzt bitte noch gut hin, was in Vers 11 steht. Dies alles wirkt aber ein und derselbe Geist, indem er jedem eine besondere Gabe zuteilt, wie er will. Heute Vormittag haben wir gelesen, dass er austeilt und dass sich die feurigen Zungen auf jeden von ihnen setzten. Hier wird gesagt, jedem aber, nicht nur einigen, allen, jedem wird die Offenbarung des Geistes zum allgemeinen Besten zuteil. Jedem. Ist dann einer unter uns ausgeschlossen, wenn jedem die Offenbarung zuteil wird und wenn Gott jedem zuteilt, je nachdem, wie er will? Dann denke ich jetzt an unsere geliebten Schwestern, die vielleicht bei sich selber denken, ja, was soll ich denn tun? Welche Gabe wird Gott mir geben können? Es sind mindestens drei Gaben der göttlichen Inspiration, die auch Schwestern betätigen können, nämlich Weissagen, Zungenreden und Auslegen. Auch das wirkt derselbe Heilige Geist. Aber menschliches Tun als Ersatz wollen wir nicht mehr. Wir möchten, dass sich Gott offenbart. Und wir glauben, dass er sich offenbaren wird, denn er hat es verheißen. Noch zurück zu dem Wort in 2. Korinther, dem 6. Kapitel, dass Gott unter uns wohnen und wandeln möchte. Jesus hat damals mit Bezug auf seinen Leib gesagt, brecht diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen aufbauen. Er sprach von seinem Leibe. Heute ist doch das Thema der Leib Jesu Christi, die Gemeinde des lebendigen Gottes. Gott will unter uns wohnen und wandeln und will unser Gott sein. Aber dieses ist an eine Bedingung geknüpft. Vers 17. 2. Korinther 6, Vers 17. Darum geht aus ihrer Mitte hinweg und sondert euch ab, gebietet der Herr, und rühret nichts Unreines an. So will ich euch aufnehmen, und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Das Herauskommen, das abgesondert werden, ist notwendig. Das Wort heilig, wie es im Urtext steht, hat tatsächlich eine zweifache Bedeutung. Abgesondert und geweiht. Abgesondert aus der Welt, geweiht dem Herrn, heilig dem Herrn. Ein besonderes Eigentum, das allein zur Ehre Gottes da ist. Ihr, mein Volk, sondert euch ab, geht heraus aus ihrer Mitte, rühret nichts Unreines an. Dann sollt ihr meine Söhne und meine Töchter sein und ich will euer Gott sein. Vielleicht nicht ganz zeitgemäß, oder für manche nicht ganz zufriedenstellend. Aber da Bruder Müller diese sonderbare Bemerkung machte, dass Leute an dieser Stätte anwesend sind, Gottes Wort hören und dann noch von irgendeinem 8. Botschafter oder irgendeinem Nachfolger eines von Gott gesandten Menschen sprechen oder Mannes sprechen, dann fühle ich ein Weh in meinem Herzen. Der Herr hatte nur 7 Botschafter in seiner Rechten. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 20. Mehr nicht. Es gibt keinen Nachfolger irgendeines Gottesmannes. Es gibt wirklich nur Nachfolger Jesu Christi. Ich meine, auch das könnte man sehr schnell aus dem Worte Gottes vorlesen, wie Paulus es seinerzeit formulierte, denn darauf berufen sich ja einige, die ganz einfach missverstehen, was damals gesagt wurde. Ich weiß es in der Tat nicht, wie es möglich ist, dass die klarsten Aussprüche und Lehren missverstanden werden können. So deutlich und so klar, wie alles dargelegt wurde von der Heiligen Schrift aus, wie es in der Tat niemals in der Menschheitsgeschichte war. Wer aber damit nicht zufrieden ist, wer mit der geoffenbarten Wahrheit nicht zufrieden ist, der muss sich den Vorwurf aus 2. Thessalonicher 2 gefallen lassen, weil sie sich die Liebe zur Wahrheit nicht zu eigen gemacht haben, hat Gott ihnen kräftige Irrtümer gesandt. Es muss in uns eine göttliche Liebe zur göttlichen Wahrheit sein, eine innige Verbindung zwischen uns und dem Worte Gottes, weil wir ja aus Liebe geboren worden sind, gezeugt worden sind. Gott hat uns doch geliebt. Also hat Gott die Welt geliebt. Wir sind nicht aus Zufall wiedergeboren, sondern aus Liebe hat Gott uns zu Söhnen vorher bestimmt. Wenn wir, ich glaube, dafür gibt es ein Wort, müsste im 1. Kapitel an die Epheser stehen. Irgendwie auch das Wort Liebe muss hier stehen. Natürlich steht's hier. Natürlich. Epheser, Kapitel 1, Vers 4. Denn in ihm hat er uns ja schon vor der Grundlegung der Welt dazu erwählt, dass wir heilig und unsträflich vor seinem Angesicht dastehen sollten. Und hat uns in Liebe, höret, und hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen, die ihm angehören sollten, vorherbestimmt, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Amen. Das ist doch der Punkt. In der Buchrolle steht geschrieben, deinen Willen zu tun, bin ich gekommen. Wer kann seinen Willen tun? Söhne und Töchter Gottes, die entsprechend seinem Willen vor Grundlegung der Welt in der göttlichen Liebe auserwählt wurden und dann zur Seligkeit bestimmt worden sind, nach dem Vorherwissen Gottes. Gott wusste alle Dinge. Er wusste, wer gläubig werden würde und wer es nicht annehmen würde. So konnte er in Liebe alle schon im Voraus dazu bestimmen, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Darf ich fragen, wie viele von euch den Herrn lieben, sein Wort lieben, die göttlichen Wahrheiten lieben? Ich bitte euch, gewinnt sie lieb, habt sie lieb, schätzt sie wie den kostbarsten Schatz, den man behütet, den man bewahrt. Noch einmal sage ich's, wer die Liebe zur göttlichen Wahrheit des Wortes nicht hat, auch wenn er die göttliche Wahrheit hörte, dann wird es noch schief gehen. Denn dann werden die Betreffenden damit nicht zufrieden sein. Sie werden immer etwas Neues wollen und haben das Alte, das Gott offenbart hat, noch gar nicht ganz verstanden. Alles, was Gott tut, das tut er aus Liebe. Aus Liebe hat Christus sein Leben für uns dahingegeben. Ich habe dich je und je geliebt. Wie viele Stellen könnten wir diesbezüglich jetzt lesen? Die Zeit ist ja immer gegen uns, das wissen wir, aber wir sind ja auch nicht für die Zeit, sondern für die Ewigkeit bestimmt. Fassen wir zusammen. Gott hat einen Leib auf Erden, eine Gemeinde, die genauso erwählt ist, wie Christus dazu bestimmt war, vor Grundlegung der Welt für uns zu sterben. Auch das lese ich euch vor, damit ihr wisst, dass es geschrieben steht. Und zwar in 1. Petrus, im 1. Kapitel, Vers 19. 1. Petrus, Kapitel 1, ich lese Vers 18 mit. Ihr seid ja, ihr wisst ja, dass ihr von eurem eitlen Wandel, den ihr von den Vätern her überkommen hattet, nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, sondern mit dem kostbaren Blute Christi als eines fehllosen und unbefleckten Lammes. Er war zwar schon vor Grundlegung der Welt zuvor ersehen, ist aber erst am Ende der Zeiten geoffenbart worden, euch zugute. So wie wir als Gemeinde, als Braut vor Grundlegung der Welt dazu ersehen worden waren, so war Christus schon als Lamm Gottes, das sterben würde, vor Grundlegung der Welt dazu ersehen. Gott wusste, dass der Mensch, den er schaffen würde, fallen würde. Und deshalb ist gar kein Unglück passiert. Gott hat nur schlussendlich nicht einen Menschen allein in seinem Bilde, sondern in seinem Wesen haben wollen. Wir können auch darauf jetzt nicht näher eingehen. Aber seht, so ist das. Bei Gott ist alles vor Grundlegung der Welt bestimmt worden. Er wusste, wer glauben und wer nicht glauben würde, wer annehmen und wer nicht annehmen würde. Und er wusste auch, wer die Liebe zur Wahrheit haben wird und wer sie nicht hat. Ich darf es zur Ehre Gottes von ganzem Herzen sagen. Mir ist die göttliche Wahrheit kostbar geworden. Ich liebe Gottes heiliges Wort als reine, geoffenbarte Wahrheit. Aber ich kann euch auch sagen, was ich hasse. Ich hasse alle Deutungen, wie sie im Garten Eden begonnen haben und bis in diese Zeit hineinreichen. Und je näher sie dem Echten kommen, umso gefährlicher sind sie. Für die Brautgemeinde sind die großen Denominationen überhaupt keine Gefahr. Wer deutet das schon, die Dinge, die wir glauben? Nein, die tun's nicht. Aber Menschen, die vorgeben, die Botschaft zu glauben, sie deuten, sie fügen hinzu. Sie lesen aus den Predigten, aber machen aus der göttlichen Botschaft ihre eigene Botschaft und schieben nur den Mann Gottes vor. Wir haben es von Anfang an so getan, wie der Herr es geboten hat. Das Wort verkündigt und die Speise ausgeteilt. Und dabei wird es bleiben. Ich brauche nichts zu erklären und nichts zu deuten. Gott ist sein eigener Ausleger. Er wacht über seinem Wort, um es zu erfüllen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und das will ich euch auch noch sagen. Das Wort des Herrn hat noch nie Trennung und Verwirrung gestiftet. Nur die Deutungen, die Auslegungen, das Hin- und Herschleichen in den Häusern, diese Privatoffenbarungen, die man so in der Westentasche trägt, die haben die Not bereitet. Wie oft habe ich mir gewünscht, anwesend zu sein, wenn Leute dieses und jenes verkündigen und dann die Namen des Gottesmannes vorschieben. Ich hätte meine Hand sehr schnell gehoben und hätte vielleicht sogar gesagt, du lügst. Wie viele, die vorne stehen, den Namen des Herrn nennen und vorgeben, die göttliche Botschaft zu kennen und zu verbreiten, haben das Volk in die Irre geführt, in diese oder jene Richtung. Nur wenn alles zum Worte Gottes zurückgenommen wird und das, was wir sagen, muss schon im Worte Gottes geschrieben stehen. Amen. Besonders der Punkt, den habe ich ja wirklich zu mir genommen, ich möchte hier kein irdisches Beispiel oder einen Vergleich ziehen mit den 7 Donnern. Nichts ist mir so auf den Magen geschlagen als das. Die verschiedenen Richtungen, die da entstanden sind, und eine ist dümmer als die andere und eine ist verkehrter als die andere. Denn jeder will es ja besser wissen. Der eine sagt, ach, die Donner ausnehmen, die stimmt doch nicht. Ich hab die richtige. Der dritte sagt, ach, die beiden stimmen doch nicht. Ich hab es doch. Dann kommt der vierte, ach du liebe Güte, die haben doch alle noch gar nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Ich hab es doch jetzt hier bei mir. Hört doch auf. Die Heilige Schrift sagt es uns, schreibe nicht auf, was die 7 Donner geredet haben. Stimmt's oder nicht? Amen. Das sagt Gottes heiliges Wort. Und wer in seinem Herzen einen Widerstand gegen das Wort hat, der kann diese Tür von draußen zumachen. Dieser Ort ist nicht dazu da, um Gedanken auszutauschen, die verwirrt sind. Dieser Ort ist dazu da, um den Herrn zu verherrlichen, das Wort vom Kreuz zu predigen, die geoffenbarten Geheimnisse zu verkünden. Aber für alles andere ist hier kein Platz. Hier soll Gott wohnen und wandeln. Hier soll Gottes Volk versammelt sein, mit dem er den Bund geschlossen hat beim Opfer. Und Gottes Volk ist nicht dazu da, um ein Spielball der verschiedenen Lehren zu sein. Gottes Volk soll von Gott gelehrt sein, in den Gleichschritt zurückkommen, zu einem Leibe zusammengefügt werden, damit Gott sich endlich offenbaren kann. Könnt ihr Amen dazu sagen? Amen. Dann hört auf keinen, schmeißt alle raus, die zu euch kommen. Und sagt, wenn ihr Gottes Wort hören wollt, da und da wird's verkündigt. Sollen sie alle kommen. Lasst euch nicht mehr verwirren. Manchmal ist der Schaden nicht mehr gut zu machen. Der Herr spricht, ich will unter ihnen wandeln und wohnen. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Ihr Lieben, vergebt es mir, aber der Eifer des Herrn um die Sache Gottes, um das Volk Gottes, verzehrt mich doch. In aller Kürze wird der Herr wiederkommen. Den Zeitpunkt wissen wir nicht, aber ich möchte an dem Tage mein Haupt nicht senken müssen. Ich möchte ihn anschauen können und möchte die Worte hören. Wohlgetan, geh ein zu des Herrn Freude. Ich möchte nicht gepredigt haben, um den Menschen zu gefallen, um ihre Ohrjucken ein wenig zu kratzen, sondern das Wort der Wahrheit in einer Zeit verkündigt haben, in der man der Wahrheit den Rücken gekehrt hat und den Fabeln nachlaufen wird bis ans Ende. Gott hat uns in diese Zeit hineingestellt. Er hat uns sein geoffenbartes Wort geschenkt. Und wenn mich jemand fragt, ob ich daran glaube, dass Gott Bruder Branham als einen besonderen Mann gesandt hat, dann sage ich nicht nur als einen besonderen Mann, sondern als einen ganz besonderen Mann. Als einen Propheten, wie er wohl nicht über diese Erde gegangen ist. Ein Mann von Gott gesandt. Wenn aber jemand von mir verlangt, dass ich diesen Mann von Gott gesandt predige, das ist dann zu viel verlangt. Ich kann auch nicht Paulus predigen. Paulus war auch ein auserwähltes Rüstzeug. Alle anderen in seiner Generation waren es nicht. Er war es. Er sah die Feuersäule. Er hörte die Stimme des Herrn. Er wurde beauftragt. Nicht Timotheus oder andere. So war es auch in dieser Generation. Aber meint ihr, dass Titus oder Philemon umhergelaufen sind und gesagt haben, Paulus sagte, Paulus sagte, Paulus sagte? Nein, ganz gewiss nicht. Sie waren Prediger des Wortes. Aber sie haben das gepredigt, was dem Paulus durch Offenbarung zuteil geworden ist. Und dasselbe tun wir noch heute. Wir sind keine Papageien, dass wir irgendeine Sache nachplappern. Wir verkündigen das Originalwort unseres Gottes. Und ich hoffe, dass keinem mehr die Ohren jucken, sondern allen die Herzen brennen. Es gibt immer zwei Gruppen. Die einen wollen immer etwas Neues hören, weil sie das andere noch gar nicht verstanden haben. Und die anderen, die hören und verstehen und ihre Herzen brennen. Sie sprechen, brannte nicht unser Herz, als er mit uns auf dem Wege redete. Mein Herz brennt jedes Mal, wenn der Herr durch sein Wort zu uns redet. Ich bitte euch, habt den Herrn und sein Wort lieb. Nehmt es von ganzem Herzen auf und an. Glaubt es. Und es wird göttliche Realität werden. Gott wird eine Gemeinde haben. Er wird einen Leib haben, ohne Flecken, ohne Runzeln. Er wird eine Gemeinde haben, die funktioniert, durch die er wirken, in der er wandeln, reden und handeln kann. Als Einzelne möchten wir zu dieser Gesamtheit des Leibes Jesu Christi hinzugefügt werden. Durch den Heiligen Geist, durch eine mächtige Taufe des Heiligen Geistes, wird der Leib zu einer göttlichen Einheit zusammengefügt. Und dann läuft alles wie geölt. Denn der Heilige Geist ist auch das Öl, das wir benötigen, um bei der Wiederkunft des Herrn bereit zu sein, wenn der Bräutigam kommt, um dann mit ihm in die Herrlichkeit gehen zu können. Gott möge uns segnen und mit uns allen in einer ganz besonderen Weise sein. Und möge sein Wort in unsere Herzen so mächtig eindringen wie noch nie zuvor. Und dass wir es lieb gewinnen, bewahren und bewegen in unseren Herzen, damit es Frucht bringen kann zur Ehre und zum Preise des Herrn. Amen.